The Saffron, she's just made of me. They call me Mellow Yellow.
That's right, Slim.
They call me Mellow Yellow.
That's right, Slim.
They call me Mellow Yellow. Oh, so mellow.
Scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Meinst du die Leiter hebe?
Die muss nur einmal heben.
Meinst du, sie hat genug lang?
Scala, Scala, die Leiter. Jeden Sonntag um 12 Uhr. 88,1.
Hallo zusammen, da ist wieder mal Scala, wie jeden Sonntag. In der Technik und im Studio sind der Heinz, der Welle, der Pucci, der Andu und Susan. Heute haben wir Folgendes auf dem Programm. Zuerst nochmal einen Beitrag über das, was im Kanton Aargau passiert ist. Zara. Und dann erwarten wir das Telefon aus der BRD. Und so das Hauptthema ist, probieren wir uns mal an die Drogenproblematik anzuwagen.
Ja, nachdem was eben der Gipfel fast im Meter ist geblieben, fahren wir mit, wird «We want the airwaves, wir wollen die Äther».
We'll be right back.
Also wir kommen zum offiziellen Teil der Skala und wechseln deshalb wieder in die Schriftsprache, um auch unsere Genossinnen und Genossen, die also das Kantonaldeutsch nicht verstehen, uns zuhören können. Zuerst zum Kanton Aargau. Der Standortkanton der meisten schweizerischen AKWs, der Kanton Aargau, kam letzte Woche unvermittelt wieder ins Gespräch. Bürgerliche Zeitungen versuchten uns, eine Rechtsstaatsdiskussion vorzugaukeln. Die sogenannte Wanzenaffäre sollte uns beschäftigen. Das mutige Vorpreschen des erzliberalen Stadtamanns von Aarau sollte uns das Gefühl von funktionierender Polizeiüberwachung geben. Die bürgerliche Presse setzte sich selber die Medaille der Hüterin des Rechtsstaates vor ihr Blickfeld. Jui, das beste aller möglichen Systeme hat sich wieder einmal bewährt. Wir können uns getrost zurücklehnen, in diesem Rechtsstaat wird schon zum Recht geschaut. Doch nun ernsthaft, das können wir aus der Aargauer Geschichte für uns gebrauchen. Deshalb kurz die Zusammenfassung der Aarauer Ereignisse. Am 9. September werden Abhöranlagen im Besprechungszimmer für Anwälte und Anwältinnen und U-Gefangene enttarnt und ebenfalls eine Mithöreinrichtung in einer Doppelzelle gefunden. Die Mikrofone werden abmontiert, der Empfänger in irgendeinem Büro ausgesteckt. Die fest installierten Leitungen bleiben. Der neue Polizeikommandobunker wird eingeweiht, der Tag der offenen Tür dazu benutzt, auffällige Besucherinnen zu observieren und nach Verlassen der Hochsicherheitszentrale anzuhalten. Der vermeintliche Ausrutscher des Polizeikommandanten des Kantons Aargau wird zum Politikum gemacht. Schaumschlägerei in Presse und Parlament kann losgehen. Doch nicht geredet wird vom Betonklotz im Aarauer Telli-Quartier. Die modernste und sicherste Kommandozentrale der Schweiz, wenn nicht überhaupt Europas, ist seit einer Woche in Betrieb. In einer uneinnehmbaren Festung arbeitet dort der Kopf des in den letzten Jahren massiv aufgerüsteten Polizeiapparates des Kantons Aargau. Ein krisensicherer Unterschlupf für die Regierung steht zur jederzeitigen Benutzung bereit. Abgeschottet von der Außenwelt befinden sich 10 Einzelzellen und eine Doppelzelle im 7. Stock dieser Hochburg. Die nach Europäischen Menschenrechtskonvention gerechten Zellen mit dazugehörigem Auslauf, eine Betongrube 5x10 Meter mit Gitterdach, sind formal in Ordnung. Eine neue Geständnisfabrik hat ihren Betrieb aufgenommen. Deshalb, Wanderer, hüte dich im Aargau. Denn dieser Kanton kam vor kurzer Zeit schon mal ins Gespräch, als das Abzügeln von Leuten ohne Haftbefehl schon eine Rechtsstaatdiskussion vom Zaune riss. Ein sogenannter außenstehender Professor wurde damals um Rat gebeten. Die Objektivität der Rechtswissenschaft sollte eine Antwort geben auf die Frage, ob die Polizeimachenschaften rechtens seien. Der erst kurz vom Staatsanwalt zum Professor gemachte Herr Hauser wusste dann auch akademischen Rat für die Praxisprobleme des immer repressiver werdenden Polizeiapparates. Er meinte, man muss das Recht den Polizeimethoden anpassen, dann ist alles schon gebonkt. Die aufgebrachten Aargauer waren damit beruhigt. Nun in diesem Monat schon wieder ein Gerede um die Rechtsstaatlichkeit der Aargauer Polizeimethoden. Ein internationaler Cowboy kam ins Gerede. Leo Borer, GOSG 9er Probe und FBI geschult, sollte der Böse sein. Er sei schon etwas forsch, er leide halt ein wenig an seiner Terrorismusparanoia, der Arme, sonst sei er schon in Ordnung. Volles Vertrauen in die Polizei attestierte der Regierung und forderte die Öffentlichkeit dazu auf, dasselbe zu tun. Stachbauers Rolle im Ausweiten der interkantonalen Repression ist ihm schon längerfristig zugesprochen worden. Der Aargauer Draufgänger soll ab und zu über die Schnur hauen, um abzutesten, was politisch zurzeit drin liegt. Seine Aufgabe ist die sogenannten rechtsstaatlichen Grenzen unseres Polizeistaates abzuchecken und durch sein Vorpreschen juristische Fragen aufzuwerfen. Die durch die Abhöranlagen aufgeworfene Frage nach Rechtsstaatlichkeit solcher Polizeimethoden interessiert nicht nur ein paar aufgescheuchte Erzliberale und Grüne, sondern vor allem die kantonalen Polizeikommandanten. Die Antwort von Gutachtern oder Gerichte ist dann ihre Orientierungslinie. Daran wird gemessen, ob verdeckte Überwachungen der Anwaltsgespräche künftig weiterhin top geheim gemacht werden müssen und deshalb nur für Erkenntnisse zur besseren Verhörtechnik herhalten können, oder ob das Mithören der vertrauten Gespräche zwischen U-Gefangenen und Anwälte und Anwältinnen, weil jetzt rechtens, weiter ausgebaut werden können. Dass Wanzen in U-Haftzellen rechtlich kein Problem sind, scheint mittlerweile den meisten Strafrechtsprofessoren heute schon klar zu sein und kann für den Polizeistaat als Teilerfolg der sogenannten Wanzenaffäre von Aarau abgebucht werden. Als Belohnung für Borrers oftmaliges Exponieren ist ihm, dem Oberwalliser Haudegen in aargauischen Söldnerdiensten, heute bereits zugesichert, dass er sich bei einem allfälligen Kampf um das AKW Kaiseraugst als Einsatzleiter mal richtig austoben darf. Von daher war auch die Forderung nach dem politischen Kopf von Leo Borrer nur ein parlamentarisches Schattenboxen. Nun, für uns bleibt nach dem Rauschen im Blätterwald die Erkenntnis, dass wir erstens in U-Haft keine Selbstgespräche führen sollten und dass zweitens, wenn wir mal ausnahmsweise nicht total isoliert sind, uns mit unserem Zellenpartner nicht allzu sehr ins Gespräch verwickeln lassen. Ebenfalls wird die Diskussion um die Aussageverweigerung auch gegenüber dem Anwalt durch die Aarauer Ereignisse um einen belegbaren Beitrag bereichert.
Why not? sein. What's a sign, what's a sign, don't turn on these yellow lights. Don't be, here she comes. Ooh, yeah.
Ja, wir haben jetzt ein Telefon aus der BRD. Hallo?
Ja, hallo.
Wir wollten über eine Verhaftung berichten in Norddeutschland bzw. deren Verlauf später. Kannst du mal erzählen?
Ja, also die sind eben im März verhaftet worden. Drei Männer, eine Frau, hat einen Kofferraum voller Waffen. Das ist irgendwo bei Münster gewesen. Und das waren Hamburger. Ich selber habe auch sehr lange in Hamburg gewohnt. Und die bei der Frau ist anschließend bei einer Hausdurchsuchung sind Tagebücher gefunden worden und eine ganze Menge andere Sachen, Fingerabdrücke und so weiter und so fort. Sodass also die Bullen da irgendwie in der Lage gewesen sind, unheimlich viele Leute so zu ermitteln aus der Szene.
Ich habe da gehört, dass sogar alle Bücher, die in dieser Wohnung waren, abgesucht wurden nach Prinz.
Ja,
stimmt das so?
Ist
ja
auch so gewesen. Und sie haben dann erstmal so gegen ungefähr 70 Leute ermittelt und dann haben sie letztendlich vier erweiterte Ermittlungsverfahren wegen Unterstützung dieser Leute eingeleitet und sieben Leute als Zeugen.
Alles aufgrund dieser Prints, die sie
ja,
gefunden haben?
Also beziehungsweise ja. Notizen in den Tagesbüchern und so weiter.
Ja.
Auch Adressbücher waren da und so.
Ja.
Und irgendwie von diesen Zeugen bin einer ich gewesen. Und ich habe dann ungefähr anderthalb Monate später, also ich wohne jetzt in Berlin, auch schon seit 3 Jahren, ich habe anderthalb Monate später ungefähr eine Ladung bekommen von der Staatsanwaltschaft Hamburg, um auszusagen. Also ich wusste da erstmal noch gar nicht, worum es geht, als ich die Ladung bekommen habe.
Ja, jetzt kurz, ist es ähnlich in Deutschland wie in der Schweiz, dass Zeugen haben kein Recht auf Aussageverweigerung?
Ja, genau so ist es auch. Ja, und dann bin ich zunächst mal überhaupt nicht dahin gegangen und habe mich erstmal, also ich bin dann nach Hamburg gefahren, habe mich erstmal erkundigt, was überhaupt los ist, weil ich erstmal überhaupt nicht wusste, was sie von mir wollten. Dann habe ich irgendwann rausgekriegt, also weil der Name von den Hauptangeklagten, um den es da ging, der stand auf der Zeugenladung drauf. Den kannte ich selber nicht, aber ich habe rausgekriegt, welche Anwälte den vertreten. Und bin dann zu den Anwälten gegangen und habe die gefragt, was los ist. Die haben es mir dann erzählt. Dann habe ich mich erinnert, weil es auch in der Zeitung gestanden hat, dass es darum ging. Und dann hatten die Anwälte mir erstmal geraten, ich soll einfach dahin gehen und sagen, dass ich eben sowieso in Berlin wohne, nichts damit zu tun habe. Und dann sei die Sache erledigt. Und dann bin ich auch erstmal so von den Anwälten weggegangen. Und dann habe ich aber mit Freunden darüber gesprochen. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, weil dass die Bullen das ja auch wissen müssten, dass ich eben schon lange in Berlin wohne und mit den Leuten eh nur am Rande zu tun habe. Dass die also irgendwas anderes von mir wissen wollten, als irgendwie so direkt jetzt eine Aussage zu machen zu diesem Ding da mit den Waffen. Und das könnte eigentlich nur sein, dass ich über irgendwelche Strukturen was sage in Hamburg. Und das hätte ich ja auch sagen können, weil ich selbst ein Teil dieser Struktur gewesen bin lange Zeit. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, dass ich die Aussage vollkommen verweigere. Dann bin ich auch hingegangen und bin dann zum Amtsrichter gegangen in Berlin. Das ist so gelaufen, dass ich hier in Berlin hin musste und im Auftrag der Hamburger Staatsanwaltschaft hat mich hier ein Richter vernommen. Und denen habe ich gleich gesagt, dass ich nicht bereit bin, überhaupt irgendetwas zu sagen. Das ging auch ziemlich schnell da. Der hat dann irgendwie gleich gesagt, dass ich in Beugehaft komme. Das bedeutet, dass du hier bis zu einem halben Jahr sitzt. Und er musste mich aber wieder gehen lassen, weil er für die Beugehaft erstmal die Genehmigung von Hamburg holen musste. Das heißt, ich bin an dem Tag aus dem Gerichtsgebäude noch rausgekommen.
Ja, ist es so üblich, dass wenn Zeugen ihre Aussagen verweigern, dass sie gleich Beuge aufkriegen.
Normalerweise bekommst du erstmal eine Ordnungshaft von 6 Wochen oder eine Geldstrafe.
Ja.
Das ist aber dann bei so ganz normalen Delikten. Aber hier ist die Anklage auf kriminelle Vereinigung und dann ist das schon irgendwie ein hartes Delikt und dann ist das schon anders.
Mhm.
Also da ist es eben dann gleich mit so einer Beugehaft.
Ja.
Naja, jedenfalls bin ich dann nach Hause und bin dann nochmal nach Hamburg gefahren, hab das Leuten erzählt, also erstmal auch den Anwälten und so weiter, wie ich da reagiert habe und hab mich dann erkundigt, welche Zeugen eigentlich da noch geladen sind. Ich habe die dann alle einzeln aufgesucht und dann gab es irgendwann ein Treffen von den Zeugen und den Leuten, die gegen die ermittelt wurde.
Ja.
Es ist allerdings schon zu spät gewesen, weil von den 7 Zeugen bereits 5 Leute was gesagt haben. Also außer mir war nur ein einziger noch, der so gedacht hat wie ich, dass er gar nichts sagt.
Und der wurde auch mit Beugehaft bedroht?
Der hat eine Ordnungshaft bekommen.
Mhm.
Ja, also das in Hamburg ist es etwas anders gelaufen. Es ist auch nochmal so, dass Hamburg SPD-Regierung hat und dann und hier ist eben CDU-Regierung. Das ist sowieso noch etwas schärfer in Berlin.
Ja.
Na, jedenfalls hat der zuerst mal eine Ordnungshaft bekommen, die hat er aber nicht angetreten. Also der ist nicht hingegangen. Und die haben, wir haben dann miteinander gesprochen und haben also erstmal gesagt, hier, was habt ihr eigentlich erzählt oder was wollten die eigentlich von euch wissen? Und das waren also bis auf ganz wenige Ausnahmen alles Dinge, die die wissen wollten, die nicht direkt zum Fall so gehörten, also so rechtlich gesehen oder was weiß ich, sondern alles Sachen über Strukturen über in der Szene. Wer mit wem wann zusammen gewohnt hat, wer mit wem wann eine Beziehung hatte, wer wie oft in der und der Wohnung war. Also irgendwie nicht so, wer hat denen die Waffen gegeben oder sowas, sondern halt einfach nur so Strukturen. Ne? Und das ist dann... Es gab einen ziemlichen Streit so innerhalb dieser ganzen Zeugen deswegen, weil die alle der Meinung waren, sie hätten ja praktisch nichts gesagt und deswegen auch niemanden geschadet und hätten sich also durch Halbaussagen so sich dann selbst der Strafe entzogen. Und dann wurde das Ermittlungsverfahren plötzlich abgeschlossen. Dann wurden die Akten geöffnet, also für die Rechtsanwälte, und dann kam dabei raus, dass so jede Aussage für sich eigentlich überhaupt wirklich nichts aussagte, aber alles zusammengenommen, die Leute, die im Knast sitzen, schwer belastet haben. Also dass praktisch da am Ende war rauskam, das ist eine kriminelle Vereinigung mit einem Haufen von Sympathisanten.
Mhm.
Und die Hauptverhandlung ist noch nicht gewesen, aber da wird das Ganze dann nochmal irgendwie aufgerollt. Und dadurch, dass aber jetzt die Ermittlungen abgeschlossen waren, habe ich das Glück gehabt, dass ich mich dann beschweren konnte darüber, über die Beugehaft, weil sie brauchten mich ja nicht mehr. Sie konnten ja nicht sagen, ich komme in Beugehaft, weil ich ja noch irgendwie was verschweige. Wenn sie die Ermittlungen abgeschlossen haben, dann wollen sie nichts mehr wissen.
Mhm.
Und dann bin ich da so drumherum gekommen. Und der andere Typ aus Hamburg, der ist auch erstmal so drumherum gekommen. Aber das wäre zum Beispiel noch also ganz genauso gelaufen, wenn überhaupt niemand was gesagt hätte. Weil wenn irgendwie so 7 Leute in Beugehaft kommen, das wäre erstmal so auch einmalig gewesen in der BRD, so viele auf einmal. Und dann, das hätten sie sich auch nicht so ohne weiteres leisten können. Na, dann hätten sie begründen müssen, warum sie solche Fragen stellen und so weiter und so fort.
Ja. Mhm. Und also was ist mit diesen Zeugen dann weiter passiert? Also die haben nicht irgendwie, also mit denen, die was Aussagen gemacht haben, haben die, also wurden die dann auch noch angeklagt oder waren die dann auch?
Nein, die wurden nicht angeklagt, sondern nach der nachdem die Ermittlungsakte abgeschlossen war, kam die Anklageschrift raus und der Termin für die Hauptverhandlung, der ist irgendwann im Oktober. Und die ganzen Leute, die was gesagt haben, die sind zur Hauptverhandlung geladen worden. Und ich und der andere, der nichts gesagt haben, die sind nicht geladen worden mehr. Das ist noch ziemlich wichtig, weil also damit sagen sie ja praktisch, aus denen ist nichts rauszuholen, das lohnt sich nicht. Bei den anderen wollen sie jetzt natürlich noch mehr wissen. Weil das ist ja wirklich so gewesen, dass keiner einzeln, hat irgendwie keiner was Großes gesagt. Das ist nicht so gewesen, dass irgendjemand gesagt hat, den und den belaste dich jetzt da und damit. Mhm. Sondern es ist so, dass die Bullen halt geschickte Fragen gestellt haben und die geglaubt haben, sie sagen nichts weiter und dann eben alles zusammen eben eine große Aussage war. Und jetzt wollen sie von den einzelnen Leuten natürlich noch mehr wissen.
Ja.
Und dadurch, dass wir jetzt geredet haben alle miteinander und dass also jetzt auch rausgekommen ist, dass, da dass sie die letztendlich doch belastet haben, die Leute, haben die natürlich jetzt erstmal so Gewissensbisse bekommen. Und für die geht die ganze Scheiße jetzt erst richtig los, weil die jetzt alle oder die meisten von denen gesagt haben, sie sagen jetzt nichts mehr. Und das bedeutet für sie in der Hauptverhandlung, dass auf sie diese Geschichte mit der Beugehaft auf jeden Fall noch zukommt. Also ja. Dadurch, dass sie nicht von Anfang an Nein gesagt haben, haben sie sich jetzt selber erstmal noch viel mehr reingeritten.
Ja, also das heißt, wenn sie keine weiteren Aussagen machen würden oder die, die sie gemacht haben, zurückziehen würden, dass sie dann in Beugehaft kämen.
Ja.
Ja.
Hm. Und ich denke mir, es ist auch das Entscheidende an der ganzen Sache, dass erstens die Anwälte nicht dafür gesorgt haben, dass wir uns alle zusammensetzen, weil die wussten als Einziger, wer alles betroffen ist.
Ja.
Und das, nachdem wir das wussten, also die Leute irgendwie geglaubt haben, dass sie besser sind als die Bullen. Also das ist der Job von den Bullen, die Aussagen rauszuholen. Aber die haben irgendwie geglaubt, die erzählen da mal halt irgendwas und dann geht das schon in Ordnung. Jeder hat irgendwie so, ist so naiv daran gegangen und hat gesagt, ach, von mir können sie nicht so viel wissen wollen, also kann ich auch nicht so viel sagen. Mhm. Das sind so die beiden Sachen. Und jetzt ist eben, also dadurch, dass ich irgendwie unsicher geworden bin, auch nochmal diskutiert habe mit Leuten darüber und dann nichts gesagt habe, bin ich im Endeffekt besser dran, obwohl das erst so aussah, als dass ich schlechter dran bin wie die anderen.
Mhm. Ja. Ja gut, ich danke dir für das Gespräch jetzt. Okay. Bleibst du noch dran? Wir machen noch ein Stück Musik.
Ja, okay.
Okay, tschüss. Ciao.
Georgia by the sea, working for some man who may not know at all who I might be. If you ever see me coming and you know just who I am, don't breathe a word to no one, buddy, cause I'm a wanted man. Wanted man in Albuquerque, wanted. Wanted man in a Tallahassee, I'm a wanted man in Baton Rouge, wanted man in Arizona, wanted man in Galveston, wanted man in El Dorado, this wanted man's in great demand. If you ever catch me sleeping, you see the price flash above my head. Take a look again, my friend. That's a gun pointed at your head. Wanted man by Lucy Watson. Wanted man by Jesse Brown. Wanted man by Nellie Johnson. Wanted man in Us Next Town. Wanted man by the Bowling Sisters. Wanted man by Kate Callahan. Hey, honey, don't you tell me. Man who won't lay down. There's a woman who
Nochmal kurz zu diesem Bericht aus Hamburg. Es ist so, dass die Polizei ihre Taktik geändert hat. Das heißt, früher, wenn es so große Hausdurchsuchungen gab und aus Adressbüchern oder was weiß ich, andere Leute ins Verfahren mit einbezogen wurden, dann meistens als Mitangeklagte. Das heißt, sie hatten als Angeklagte eben ihr Recht auf Aussageverweigerung, was sie auf diese Art, wenn sie als Zeugen geladen werden, eben nicht mehr haben. Und es ist klar, dass die Polizei dann auch andere Interessen hatte mit diesen Leuten. Das heißt, dass sie dadurch, dass sie bei solchen Verfahren Informationen bekommen über die Struktur der Szene, über die Leute, wie sie leben, wie sie untereinander verknüpft sind, so viel besser, viel mehr rauskriegen, als wenn sie sämtliche Leute einfach mal anklagen oder sogar verknasten und diese dann eben nichts sagen. Und diese Praxis ist kein Einzelfall in Hamburg. Der Typ aus Hamburg hat erzählt, dass es jetzt auch schon in Hannover ansteht und dass es, wie es aussieht, weitergehen wird, dass es sich grundsätzlich ändert.
Ja, ich komme jetzt noch der Bitte nach vom Sonntagsgipfel. Da wurde eine Fehlangabe gemacht. Ich möchte die korrigieren und für die Leute, die schon seit 10 Uhr am Zmörgale sind, die mögen sich erinnern, dass angekündigt wurde, dass für die Zürcher Freiplatzaktion für Asylsuchende ein Meeting am nächsten Mittwoch ist im EHG auf der Mauer 6, ist die Adresse. Und die Korrektur, die ich durchzugeben habe, es ist nicht um 7 Uhr, wie angekündigt, sondern erst um 8 Uhr. Also die Leute, die sich stark machen wollen in diese Freiplatzaktion für Asylsuchende, sollen sich am Mittwoch um 8 Uhr im EHG auf der Mauer 6 treffen.
Is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. She won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. She's young, we kill her will to be free.
Why tell him not to be so smart? We put it down for being so dumb.
Ja, also wir wollten heute als Hauptthema der Skala einmal einen Annäherungsversuch an die Problematik aus dem Blickwinkel der Repression der Junks und der Linken einen Annäherungsversuch starten. Grundsätzliche Überlegungen, die dahinter stehen, ist, dass ein großer Teil, also meistens mehr als 50%, in den Gefängnissen sitzen, aus dem Grund, dass der Staat bestimmte Konsumgüter als illegal bezeichnet. Einerseits, andererseits, dass eben auch für den Polizeiapparat die ganze Scene, die sich eben um die illegale Beschaffung dieser Konsumgüter kümmern muss, ein sehr interessantes Übungsfeld ist für Widerstandsbekämpfung, für Observation, überhaupt für ein Manöver der Polizei. Von daher ist es aus unserer Sicht schon lange eigentlich angestanden, dass man sich um die Problematik der Repression gegenüber Junks kümmern sollte. Es gibt da ja bekanntlicherweise in der Linken Probleme mit Junks, mit der ganzen Junk-Scene, und vielleicht ist das ein Grund, dass man selten darauf zu sprechen kommt, aber wir versuchen jetzt mal auch deshalb, weil in Regensdorf eine Sonderabteilung für Leute, die süchtig sind, eingerichtet wird und dort auch eigentlich die Tendenz vorhanden ist, über fürsorglichen Freiheitsentzug, über Maßnahmevollzug eine Zwangstherapie einzurichten. Und wir finden, dass das uns nicht egal sein kann. Deshalb kümmern wir uns auch heute ein wenig, und in den nächsten Sendungen versuchen wir, einzelne Aspekte aufzurollen, uns irgendwie diesem Thema zu nähern.
Also dazu kommt noch, dass wir denken, dass es ja gemeinsame Interessen gibt zwischen Drogenkonsumenten, Drogenkonsumentinnen und uns, wenn wir uns mit Repression auseinandersetzen. Ich möchte zuerst mal über die rechtliche Situation was sagen. Es gibt, also noch immer werden Junks mit dem Strafrecht verfolgt. Es gibt und wird auch immer mehr ausgebaut das Maßnahmewesen. Die Maßnahmen, also das begründet sich auf Artikel 43 und 44 aus dem Strafgesetzbuch. Und darin steht, dass Maßnahmen angewendet werden, wenn der Delinquent und die Delinquent oder die Delinquentin besonderer Pflege bedarf. Respektive, wenn durch diese besondere Pflege angenommen werden kann, dass weitere Straftaten verhindert oder vermindert werden können. Maßnahmen, da gibt es ein riesiges Spektrum. Es gibt ambulante und stationäre Maßnahmen. Es gibt solche ambulante oder stationäre mit und ohne Strafaufschub. Wer darüber entscheidet, das ist der Richter. Er entscheidet nicht nur, ob und was für eine Maßnahme angewendet werden soll, sondern er entscheidet auch, ob wenn eine Maßnahme angeordnet wurde, ob dann die aufgeschobene Strafe unter Umständen doch vollzogen werden soll, wie weit das Ganze angewendet wird, ob eine Maßnahme Erfolg hat oder nicht und ob schlussendlich eine Schutzaufsicht angeordnet wird. Der Richter entscheidet das natürlich nicht alleine, das heißt, immer mehr wechselt die Entscheidungsgewalt über all diese Dinge in die Hände der Ärzte, weil diese Ärzte jeweils Gutachten erstellen über die Leute und Empfehlungen ans Gericht abgeben. Und auch bei diesen Ärzten ist natürlich das Spektrum sehr groß. Es hat in der letzten Zeit jene Diskussion in Zeitungen gegeben von verschiedenen Ärzten. Und ja, über dieses Spektrum dieser Maßnahmen und was damit angerichtet wird, wollen wir nach der nächsten Musik weiter berichten. Vorerst wollen wir aber erwarten wir noch ein Telefon über den fürsorgerischen Freiheitsentzug. Das ist die zweite Möglichkeit, dass Junks angegriffen werden. Das heißt, dass sie gar nicht erst strafrechtlich belangt werden, sondern dass ihnen die Freiheit entzogen wird, weil und mit der Begründung, dass sie nicht für sich selbst aufkommen können und sorgen können.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yeah.
Ja, wir haben jetzt wieder ein Telefon über den fürsorgerischen Freiheitsentzug. Hallo.
Ja.
Sorry. Der Spüler der hat ein Gutachten geschrieben im September 82, wo er beauftragt wurde von der Vormundschaftsbehörde. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Von der Vormundschaftsbehörde wurde er beauftragt.
Ein Gutachten zu erstellen, wie weit der physiologische Freiheitsentzug, der im Prinzip bereits gesetzlich verankert ist im Zivilgesetzbuch, angewendet werden kann auf Drogensüchtige. Und jetzt wurde im Mai, Juni letzten Jahres, eine Stelle geschaffen, wo dieser Paragraph angewendet werden soll. Was weißt du darüber?
Ja, es ist so, also diese Stelle, die heißt Abklärungs- und Beratungsstelle für Drogensüchtige der Vormundschaftsbehörde. Und diese Stelle wurde eingerichtet, um diesen fürsorgerischen Freiheitsentzug, der eben im 83 zur Diskussion stand, um den anzuwenden. Diese Stelle wurde eingerichtet, um die Fälle, auf das angewendet werden sollte, diese Fälle abzuklären. Und das ist also ganz klar, dass das extra ein Instrument ist, um diese Zwangsinternierung von Drogensüchtigen voranzutreiben. Wie diese Stelle funktioniert, also es kommen einfach die Leute von der Gasse, wir wissen ja bekanntlich, dass die Junks, also die Leute, die auf der Gasse leben, die regelmäßig verhaftet werden und der Polizei und dem Bezirksanwaltschaft übergeben werden. Und jetzt angenommen, jemand ist so nach ein paar Verhaftungen, gibt es ein Protokoll, also wird von der Polizei ein Rapport geschrieben und diese Rapporte, die wandern dann zur Vormundschaftsbehörde. Und wir nehmen jetzt angenommen, etwa vier oder fünfmal nacheinander verhaftet worden ist, dann wird er dann eben dieser Abklärungsstelle übergeführt. Also das heißt, die Leute, die auf dieser Abklärungsstelle arbeiten, die schicken Einladungen, die schicken den Leuten Einladungen, Vorladungen, sie sollen da mal vorbeikommen. Und es fängt dann so die Abklärung an. Also das heißt, der Herr Gasser, der da arbeitet, der versucht dann innerhalb von 6 Monaten, also das ist so die Frist, wo er Zeit hat, diese Fälle abzuklären. Also für einen Fall also rechnet er so 6 Monate ein.
Ja, und wie läuft denn das genau? Also gehen denn die Leute da vorbei oder was geht ab, wenn sie nicht vorbeikommen? Also
ja, das ist sehr interessant. Also wenn die Post, oder? Also meine, die Leute, die haben ja sowieso meistens keine Adressen. Und wo die Post hingeschickt werden kann. Und wenn sie also da nicht vorbeigehen, also nach mehrmaligen Zusenden und nicht vorbeikommen, wird also die Polizei eingeschaltet. Also das heißt, der Polizei wird der Brief übergeben und die Leute werden dann halt, wo sie gerade angetroffen werden, also vor allem eben auf der Gasse, wenn es sie überhaupt noch gibt, werden dann da einfach verhaftet und vorgeführt.
Ja, aber für die meisten, die so angegangen werden, ist eigentlich kein Haftbefehl da oder stehen keine Strafuntersuchungen konkret an?
Nein, das ist eben das Wichtige, oder? Dass es vor allem für Leute gibt, also eigentlich von der Justiz her als Vorbeugungsmaßnahme, oder? Also dass es keine Straftaten vorhanden sind, dass das mit dem Begriff der Verwahrlosung operiert wird. Und jemand ist verwahrlost, also das ist ein sehr Gummibegriff, oder? Jemand ist verwahrlost, der erstens keine Arbeit hat, keine regelmäßige, der zweitens keinen festen Wohnsitz hat, der drittens nicht in einem sozialen Netz verankert ist und der viertens keinen Kontakt mehr hat zu den Eltern und zu den Verwandten. Also so mit solchen Begriffen wird also da operiert.
Ja. Und kennst du Leute, denn das, also auf die das schon angewendet wurde, in dem Sinn, dass sie nicht nur Abklärungen über sie gelaufen sind, sondern auch, dass sie effektiv der Freiheit entzogen wurden?
Ja, also bis jetzt, also bis Ende Juli, oder? Also sind 4 Fälle sind durchgezogen worden. Also 4 Fälle von Drogensüchtigen, also Junks vor allem, sind also bereits Also ist der Fürsorgefreizeitzug angewendet worden. Mhm. Also, und vielleicht noch ein paar andere Zahlen, also ist noch interessant. Also bisher sind Ende Juli sind etwa 150 Fälle abgeschlossen worden. Also 150 Berichte hat diese Stelle geschrieben. Und in diesem Jahr hat sie, also davon sind in diesem Jahr etwa 84. Und davon hat in 18 Fällen wurde der fürsorgerische Freiheitsentzug beantragt, oder? Also ja. Das heißt also, dass das wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch mehr Fälle durchgezogen werden.
Mhm.
Und ja, was noch interessant ist, oder, also das geht ja dann, dieser Bericht oder von dieser Stelle, der geht ja dann zurück an die Waisenräte, also an die Vormundschafts- und Behörde, und die hat dann eigentlich die Entscheidung schlussendlich, ob das wirklich durchgezogen wird oder nicht.
Ja, du sagtest vorhin 4 drogensüchtige Männer oder Frauen, beides?
Beides, ja.
Mhm. Und ich erinnere mich, dass es Diskussionen in der Presse ausgelöst hat, dieser Begriff, eine geeignete Anstalt oder auf eine geeignete Art sollten sie ihrer Freiheit beraubt werden. Mhm. Wie sieht es nun konkret aus? Wohin kommen diese Leute?
Also es ist klar, dass im Moment, da werden die Leute einfach in psychiatrische Anstalten vor allem eingewiesen, oder? Weil ja. Wir sehen, also da ist vor allem die Klinik in die psychiatrische Klinik Rheinau, oder?
Ja.
Die da die wahrscheinlich so in der Gegend von Zürich als einzige irgendwie also überhaupt da mitmacht. Oder also es gibt also auch von psychiatrischer also Klinik, von dieser Seite gibt es also auch sehr große Bedenken, oder? Also weil die wissen auch nicht, was anfangen, oder dann nachher mit den Leuten, oder? Also wenn die Leute da interniert werden, oder? Die mhm. sind also auch, die sind überfordert und teilweise wird also auch von dieser Seite kommt also da auch sehr stark also Kritik oder so an diesem Vorgehen.
Mhm.
Und da gibt es natürlich, ja, da kommt es natürlich dann auf die Anstaltsleitung, also auf die psychiatrische Anstaltsleitung darauf an, oder ob die eher ein bisschen fortschrittlicher ist oder halt eben erzreaktionär, wie das in der Rheinau der Fall ist.
Mhm. Also das heißt konkret, im Kanton Zürich gibt es ja sonst nur noch die Klinik Hart und das Blie, oder? Und
ja.
Von der Seite her kommen.
Ja, es gibt noch andere, also es gibt noch so also auch private, oder? Wo natürlich auch in Frage kommen könnten.
Ja.
Oder?
Mhm. Ja. Wer bezahlt das? Die Vormundschaftsbehörde?
Ja, also der Staat, also ich weiß nicht genau, ob das ja wahrscheinlich schon die. Ja.
Also mich würde noch ein Detail interessieren, das vielleicht wichtig ist in einer Biografie eines Junks. Also da kommt er zum Gasser und macht das er wahrscheinlich einige Aussagen und Angaben und der Gasser macht einen Bericht zu Handen der Vormundschaftsbehörde, wie ich es verstanden habe.
Mhm.
Was passiert denn mit diesen beschriebenen Seiten? Also gehen die dann auch wieder weiter zur Justizdirektion, wenn es nötig ist? Also wenn es in einem Zusammenhang mit einem Delikt der gleiche Namen fällt, dass da eine sachbezogene Zusammenarbeit ist?
Ja, soviel ich weiß, werden die Akten, die werden nachher, also wenn der Fall abgeklärt ist, oder, also die bleiben natürlich bei der Vormundschaftsbehörde, oder die Akten. Also mein der Waisenrat, der entscheidet dann schlussendlich nach der Abklärung, also wenn der Bericht vorhanden ist, dann entscheidet der Waisenrat, was mit diesem Fall passiert, oder?
Ja.
Und die Leute, die werden dann auch nochmals angehört, also der Betreffende, also zum Beispiel, also ja, der Betreffende wird dann auch nochmals angehört vom Waisenrat und nachher wird entschieden, oder? Und was mit diesen Akten nachher passiert, ja, das kann man sich vielleicht, ja, das weiß ich auch nicht.
Ja, also man hat keine Anhaltspunkte, dass sie dann in einem Strafverfahren wiederverwendet worden sind, also man weiß es nicht.
Nein, ja. Das weiß ich nicht, das habe ich. Ja, also was einfach noch, ja, was mir noch wichtig scheint, ist, dass wirklich eigentlich die Anträge, oder? Also die Prozentzahl der Anträge eigentlich noch sehr groß ist und dass natürlich, also wo der fürsorgerische Freiheitsentzug angewendet werden soll. Und das hängt natürlich jetzt zusammen, oder? Mit der ganzen Polizeitaktik, oder? Auf der Gasse, die wollen wirklich die Gasse, oder also einfach von Junks und sonstigen Freaks und Herumlungers, oder wollen die einfach räumen, oder? Und also die Frage, die Susan am Anfang gestellt hat, also ob da auch noch andere Leute davon betroffen ist, oder das steht da im Gutachten, oder wird auch für andere Leute soll das angewendet werden, also auch also Leute, die gefährdet sind, oder man redet auch von Gefährdung, oder also in diesem Gutachten und irgendwo hat der Herr Spüler in einem Zeitungsartikel im Tagesanzeiger hat er das auch selber gesagt, oder dass das vielleicht für Haschischkonsumenten, oder wenn sie in verwahrlosem Zustand sind, das sogar angewendet werden könnte, oder?
Ja, ich könnte da gleich raus zitieren aus dem Gutachten, also nicht aus dem Interview, und da sagt er, eine fürsorgerische Freiheitsentziehung kommt demnach auch dann in Frage, wenn ein Drogenkonsument nicht oder noch nicht eigentlich suchtkrank ist, oder? Das heißt also, jedoch in einen Zustand der allgemeinen Verkommenheit geraten würde, das hast du ja schon ausgeführt, der mit der Menschenwürde kaum vereinbar ist. Da haben sie jetzt anscheinend ein wenig Kriterien geschaffen. Und da sieht man ja auch, also ich finde ja, da ist ja auch notwendig ein Annäherungsversuch von der Linken, denn nämlich, wenn man einige Leute, würde ich mal behaupten hier, manchmal mitkriegt, auch in welchen Lebenssituationen man leben muss bei dieser Wohnungsnot und so, und bei dieser prekären Jobsituation, dass eigentlich bei vielen also der Staat den Eindruck haben könnte, dass man verwahrlost ist, in diesem Sinne auch vom Gutachten, also da sehe ich eben verschwommene Grenzen.
Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es ein Zufall ist, dass gerade Konsumenten, Konsumentinnen sogenannter harter Drogen jetzt erstmal sogenannt abgeklärt werden. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, dass damit gerechnet wird, dass diese Leute auch weniger Widerstand leisten als andere. Wie denkst du darüber? Oder kennst du einfach nur jene Fälle und weißt nicht genau, ob es doch auch andere gibt jetzt?
Ja, also nein, ich kenne einfach nur die, also jetzt Fälle von Junks, oder die, also eben diese vier Fälle, das betrifft sich wirklich also bisher nur auf Junks, oder? Und ja, also meine, also eben, also meine, die Stelle, die gibt.